Am 26. April 1986 ereignete sich eins der schrecklichsten Katastrophen der Geschichte. An diesem Tag geschah in der Ukraine eine Tragödie, die wir bis heute noch spüren. Und es war ein verheerender Vorfall, der die ganze Welt in Angst und Schrecken versetzte. In Tschernobyl, einem Kernkraftwerk in der Nähe von Prypjat, kam es zu einer schweren Explosion und zu einer anschließenden Kernschmelze. Die freigesetzte radioaktive Strahlung, sie hatte verheerende Auswirkungen auf die ganze Umwelt, auf die Gesundheit der Menschen und auf die umliegende Gemeinschaft. Viele Menschen wurden gezwungen, wegzuziehen. Und diese Tragödie hatte nicht nur ökologische und technische Hindernisse, sondern sie war wirklich eine menschliche Tragödie. Jedoch hätte das alles, was in Tschernobyl passiert war, verhindert werden können. Denn schon vor dieser schrecklichen Tragödie hatten einige Experten und Fachleute die Menschen gewarnt und haben gesagt, dass es dort Sicherheitsbedenken und Mängel am Reaktor gibt. Und dass unbedingt daran gearbeitet werden müsste. Aber diese Warnungen wurden nicht beachtet von den Menschen, von den Verantwortlichen. Und das traurige Ergebnis dieser Ignoranz war eine der schwersten Atomkatastrophen in der Geschichte der Menschheit. Wir Christen, wir haben auch so eine wichtige Warnung an unsere Mitmenschen. Ja, ich bin überzeugt, dass unsere Warnung sogar noch viel wichtiger ist als die Warnung der Experten wegen Tschernobyl. Denn unsere Warnung bezieht sich nicht nur auf das irdische Leben, auf die 60, 70, 80 Jahre, die wir hier verbringen. Unsere Warnung bezieht sich auf das ewige Leben, auf die Unendlichkeit. Wir wollen unsere Mitmenschen warnen, dass sie von Gott getrennt sind und dass, wenn sie ihrem Schöpfer nicht wieder sich zuwenden, dass sie das Gericht Gottes erwarten wird. Und nicht nur das, sie erwartet nicht nur das Gericht, sondern sie verpassen auch etwas Unglaubliches. Sie verpassen es mit diesem wundervollen, liebevollen Gott in einer Beziehung zu leben. Einem Gott, der jeden Menschen unendlich liebt, der jeden Menschen gemacht hat und auch so wollte. Einem Gott, dem wir zu 1000% in jeder Situation vertrauen können. Gott schenkt uns nicht nur ewiges Leben, sondern er schenkt uns auch ein himmlisches Leben hier auf Erden. Er schenkt uns eine neue Lebensqualität. Und in einer Welt voller Angst, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit ist es unsere Aufgabe, die Gott uns aufgetragen hat, die Hoffnung und das Licht des Evangeliums, der Botschaft der Bibel an die Menschen weiterzugeben. Es liegt an mir und an dir, diese Hoffnung den Menschen nahezubringen. Und dabei wollen wir den Menschen nicht mit Ignoranz gegenübertreten, indem wir sie irgendwie zu etwas zwingen wollen, sondern es sollte uns darum gehen, wirklich Menschen aus Liebe zu ihnen zu überzeugen zu einem besseren Leben, weil wir glauben, dass es wirklich besser für sie ist. Doch die Sache ist, damit nicht genau das Gleiche passiert wie bei der Katastrophe in Tschernobyl, sollten wir wirklich uns fragen und uns mit dieser Frage beschäftigen, wie können wir eine wichtige Botschaft einem anderen Menschen mitteilen, sodass dieser Mensch eben nicht einfach nur diese Botschaft hört, sondern dass er sie auch wirklich hört. Dass sie nicht ins eine Ohr rein und ins andere wieder rausgeht, sondern wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Und dafür wollen wir uns heute eben Andreas anschauen. Wir wollen uns anschauen, wie hat Andreas, einer der ersten Evangelisten der Bibel, wie hat er diese Botschaft weitergegeben? Und Daniel hat schon bereits den Text aus Johannes 1, Vers 35 bis 42 vorgelesen. Und deswegen erzähle ich ihn einfach mal nochmal kurz mit meinen eigenen Worten nach. Wir lesen hier, wie Andreas eigentlich ein Jünger von Johannes dem Täufer war. Er war quasi Schüler von Johannes dem Täufer. Und so verbringt er natürlich Zeit mit ihm und Johannes, der Täufer, der macht Andreas darauf aufmerksam und zeigt auf Jesus und sagt, hey, siehst du hier diesen Mann? Er wird Rettung für die ganze Welt bringen. Dieser Mann, dieser Jesus, er ist derjenige, der die Schuld aller Menschen bereinigen wird. Und Andreas hört das von seinem Freund. Er glaubt ihm und er geht zu Jesus und fängt an, Jesus näher kennenzulernen. Und anscheinend muss Andreas so beeindruckt von Jesus gewesen sein, dass er sich auf die Suche macht. Er geht und sucht erstmal wen? Er sucht seinen Bruder Petrus. Wir lernen hier erstmal Petrus' ersten Namen kennen. Er hieß früher Simon und Jesus gibt ihm nachher den Namen Petrus. Aber Andreas erzählt dann, nachdem er Petrus gefunden hat, ihm von Jesus. Und was macht er? Er nimmt Petrus bei der Hand und bringt ihn zu Jesus. Und so beginnt eine unglaubliche Geschichte. Und Petrus hat unglaubliche Sachen für das Reich Gottes gemacht. Und er ist wahrscheinlich der bekannteste Apostel der ganzen Welt. Also wenn du jemanden selbst auf der Straße fragst, sie werden schon mal von Petrus gehört haben. Und wir wollen uns anschauen, wer war Andreas? Weil meistens wissen wir gar nicht so viel von ihm. Und wir wollen uns damit auseinandersetzen, was machte Andreas überhaupt so aus? Warum? Was machte ihn so besonders, dass er Petrus zu Jesus führen konnte? Und das Erste, was uns an Andreas auffällt, ist die Art und Weise, wie er vorgestellt wird. Er war Andreas, der Bruder von Petrus. Und vielleicht ist das erstmal unscheinbar, aber die Tatsache, dass Andreas ganz oft in der Bibel vorgestellt wird mit diesem Zusatz, er war der Bruder von Petrus, deutet sehr stark darauf hin, dass Andreas nicht so bekannt war. Petrus, der war der bekannte Mann in der wahrscheinlich auch Anfang der christlichen Welt, aber Andreas, er war der Bruder von Petrus. Das ist genauso, wie wenn ich euch sagen würde, hey, kennt ihr eigentlich Douglas Pitt? Der ist so ein Geschäftsmann und Investor. Kennt ihr den? Nee. Das ist der Bruder von Brad Pitt. Ja, und ich sehe schon bei manchen, okay, man kann jetzt eine Beziehung herstellen und man merkt so, okay, ja, wenn ich dadurch, und das Gleiche ist bei Andreas. Andreas war der Typ, der Bruder von Petrus war. Er war also nicht bekannt als irgendwie großer Redner oder Gelehrter. Ja, er hat nicht mal an der Bibel mitgeschrieben. Es gibt kein einziges Bibelbuch, das von Andreas geschrieben wurde. Und selbst in den Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, den drei synoptischen Evangelien, bekommt Andreas nicht mal irgendwie Eigenprofil. Wir lernen Andreas nur kennen als Bruder von Petrus, aber sonst nichts. Nur Johannes schreibt etwas mehr über Andreas. Und ich vermute, das liegt daran, dass sie einfach mehr zu tun hatten. Johannes hatte halt auch mit Andreas zusammen und Petrus und Johannes mit seinem Bruder, die haben gemeinsam, waren sie Fischer und sie kannten sich wahrscheinlich schon als Kinder von klein auf und zumindest haben sie viel zusammengearbeitet. Und ich vermute, dass deswegen auch Johannes mehr über Andreas wusste und deswegen auch die Geschichten, die wir über Andreas erfahren, stehen alle im Johannesevangelium. Und wir sehen also, Andreas, er war niemand Besonderes. Er war ein einfacher Typ, wie du und ich. Und trotzdem war es Andreas, der anscheinend einen großen Anteil daran hatte, dass Petrus zu Jesus gefunden hatte. Und auch wenn Petrus an Pfingsten diese Predigt gemacht hat, wo 3000 Menschen zum Glauben gekommen sind, hat Andreas doch auch einen Anteil daran. Weil man stellt sich ja immer gern die Frage, was wäre, wenn Andreas nicht zu Petrus gegangen wäre? Diese Frage können wir nicht beantworten, aber wir können sagen, Andreas hatte einen Anteil daran, weil er Petrus zu Jesus führte, zumindest indirekt. Und genau wie bei dem Konzept des Schmetterlingseffekts aus der Chaostheorie, bei dem man vermutet, dass ein Flügelschlag in Brasilien eine Kette von Ereignissen auslösen kann, der zu einem Wirbelsturm in Texas führt, zeigt uns die Geschichte von Andreas, dass auch wenn jemand Kleines und Unbedeutendes, der vielleicht nicht so groß begabt ist wie irgendjemand anders, etwas Kleines in Gang setzen kann, was nachher einen großen Effekt haben wird. Und es ist, finde ich, so erstaunlich zu bedenken, dass die Entscheidung eines einzelnen kleinen Menschen, eine Nachricht weiterzugeben, eben diese Kette von Ereignissen lostreten kann, die das Leben tausend anderer Menschen beeinflusst. Und Andreas, er war bereit, das, was er von Jesus gehört hat, was er von Jesus erfahren hatte, weiterzugeben an seine Mitmenschen. Und in unserer eigenen Rolle als Christen haben wir genau diese gleiche wichtige Botschaft zu verkündigen. Auch wir haben diese gute Nachricht von Jesus, von seinem Erlösungswerk und der Hoffnung, die er uns bietet. Und genau wie Andreas können auch wir unsere einfachen Handlungen gebrauchen, ganz in unserem Umfeld ein kleines Zeugnis sein, um so eine große Kettenreaktion in Gang zu setzen. Dafür musst du kein großer Prediger sein. Dafür musst du kein großer, besonders begabter Evangelist sein. Möglicherweise reicht es sogar, wenn du einfach einen Freund oder einen Kollegen von deiner persönlichen Beziehung zu Jesus erzählst und vielleicht ein kleines Gebet mit ihm sprichst, ihn ermutigst und ihn einlädst, mal zu irgendeiner Gemeindeveranstaltung zu kommen oder ihn einlädst, Jesus kennenzulernen und ihn einfach nur mitbringst. Wisst ihr, manchmal habe ich das Gefühl, dass manche Leute glauben, dass nur weil irgendjemand hier vorne steht, er voll von sich überzeugt ist. Und ich möchte euch jetzt mal in ein eigenes Zeugnis von mir reinnehmen, was ich am Anfang des Jahres erlebt habe. Und zwar habe ich am Anfang des Jahres etwas ganz Wichtiges für mich erkannt. Und ich nenne es den Segen der Mittelmäßigkeit. Das hört sich erstmal komisch an, weil man denkt, okay, wer will gerne mittelmäßig sein? Aber ich möchte euch das erklären. Ich möchte euch in meine tiefsten Wünsche und meine Träume hineinnehmen. Und das ist echt nicht leicht, so ehrlich zu sein. Als ich mit 16 Jahren das erste Mal eine Predigt in der Jugend gehalten habe, da war ich zwar aufgeregt, aber ich hatte schon damals den Anspruch und das Denken an mich selbst, dass ich ein guter Prediger wäre. Und mit den Jahren festigte sich auch meine Überzeugung von mir selbst. Und zwar habe ich immer anderen Menschen nach außen gesagt, dass es mir darum geht, Gott groß zu machen. Und das war auf jeden Fall auch so. Aber ich habe gemerkt, ganz tief, irgendwo tief vergraben in meinem Herzen, war dieser Wunsch, berühmt zu werden. eben nicht der Andreas zu sein, sondern der Petrus zu sein, wo 3000 Menschen sich bekehren oder sonst etwas. Ich träumte davon, irgendwie in einem Atemzug irgendwann genannt zu werden mit solchen großen Predigern unserer Zeit wie Timothy Keller, wie André Töfs oder Tobias Teichen oder wie sie alle heißen. Und es gab auch oft Momente, wo ich mir einbildete, dass meine Predigten ja gar nicht so weit weg waren von dem, was sie alles machten. Nur, dass nicht so viele Leute meine Predigten hörten. Und am Anfang des Jahres offenbarte mir Gott etwas sehr, sehr Wertvolles. Und es war am Anfang schmerzhaft, das zu akzeptieren. Aber er sagte mir: Fabian, du bist nichts Besonderes. Du bist Mittelmaß. Fabian, du glaubst vielleicht, der beste Prediger zu sein, aber du bist mittelmäßig. Deine Predigten sind okay. Fabian, du glaubst oder wünschst dir, der beste Pastor oder der beste Jugendleiter zu sein, aber Tatsache ist, du bist Mittelmaß. Du strengst dich an, aber ja, so viel kannst du gar nicht. Und ja, es tat erstmal weh. Und natürlich wünschte ich mir, besser zu sein. Ich wünschte mir, dass, wenn ich heute predige, alle hier am liebsten nur Gott loben und ihn ehren und am Ende rausgehen und sagen: Oh, was für eine tolle Predigt. Aber ich musste mir eingestehen, dass ich nur Mittelmaß bin. Und das ist auch gut so. Denn durch meine Mittelmäßigkeit habe ich erkannt, dass nicht ich alles machen muss, sondern dass es in Ordnung ist, dass Gott den Rest dazu gibt. Wenn ich jetzt eine tolle Predigt mache, dann weiß ich, Gott hat ganz viel dazu getan, zu dem, was ich kann. Ich gebe so ein bisschen und Gott füllt das alles auf. Und das fällt mir auch leichter jetzt, dadurch Gott die Ehre zu geben und ihm das alles abzugeben. Und warum habe ich das den Segen der Mittelmäßigkeit genannt? Weißt du, wenn du denkst, du kannst wenig, dann ist es eigentlich etwas Tolles. Weil du eben nicht auf dich selbst vertrauen darfst, sondern auf Gott, der den Rest dazu gibt, der dich segnen wird, und du darfst wissen, du musst nicht irgendwie performen, du musst nichts Besonderes leisten, sondern Gott macht das, was du tust, großartig. Und nicht das, was du tust, ist großartig. Wenn du dich klein fühlst, dann habe keine Angst. Freu dich darüber. Natürlich heißt das jetzt nicht, dass wir nicht versuchen sollten, unser Bestes zu geben. Wir sehen das an den Opfern im Alten Testament. Gott wollte nie das verkrüppelte Schaf, sondern er wollte das beste Schaf, was man eben hat. Und wenn es halt dein bestes Schaf eben nicht so perfekt war wie von irgendeinem anderen, dann war das gut für Gott, weil es war dein bestes Schaf. Und mehr will Gott von dir nicht. Und vielleicht wirst auch du zum nächsten Andreas. Vielleicht wirst du nicht derjenige sein, der 1000 Leute zum Glauben bringt. Aber vielleicht darfst du derjenige sein, der diesen einen Menschen zum Glauben bringt, den Gott ganz besonders begabt und ganz anders gebrauchen will. Und dann darfst du auch Gott danken, dass du Anteil haben durftest am Bau seines Reiches. Wir haben jetzt gesehen, dass dieser erste Mensch oder einer der ersten Menschen, die einen anderen zu Jesus führten, ein ganz einfacher Mensch war. Wie du und ich. Ihm machte nichts Besonderes aus oder sonst irgendwas. Und das bedeutet nichts anderes, dass du genau das Gleiche machen kannst wie Andreas. Doch was genau tat Andreas jetzt? Was machte er, um Menschen von Jesus zu überzeugen? Wenn er doch kein guter Redner oder sonst nichts Besonderes war. Er machte das Beste, was man eigentlich machen kann. Nachdem Andreas Jesus getroffen hatte, war seine erste Priorität, andere Menschen zu Jesus zu bringen. Und dabei verfolgte er drei wichtige Schritte. Er suchte, er erzählte und er brachte mit. Er machte sich auf die Suche nach seinem Bruder Petrus. Er erzählte ihm, was er mit Jesus erfahren hatte und brachte ihn dann anschließend zu Jesus. Und auch an zwei anderen Stellen lesen wir, wie Andreas der Jünger war, der andere Menschen einfach zu Jesus brachte. Andreas war also nicht der Prediger oder der Evangelist, er war der Mitbringer. Und ich finde es so spannend, dass Andreas eigentlich auch nur ein Muster übernimmt, was er von selber gelernt hat. Und zwar, wer hatte Andreas zu Jesus gebracht? Es war Johannes, der gesagt hat, hey, guck mal, da ist Jesus, dieser Retter. Gott wirkt also ganz oft durch persönliche Beziehungen. Ganz ehrlich, oft sehen wir nur, dass irgendwelche Menschen irgendwie zum Glauben kommen. Und wir übersehen dabei oft, dass die meisten Menschen irgendeinen Freund oder einen Verwandten hatten, der sie zu Jesus mitgebracht hat. Laut einer Statistik der Billy Graham Evangelistic Association sind 80% derjenigen, die auf ihren Veranstaltungen zum Glauben kommen, von einem Freund oder von einem Verwandten mitgebracht worden. Es ist nicht unsere Aufgabe, Menschen mit irgendwelchen überzeugenden Argumenten irgendwie zu überwältigen und ihnen unsere Meinung aufzuzwingen. Das klappt nicht. Mit Intelligenz bringt man niemanden zum Glauben. Stattdessen sollten wir sie ganz einfach zu Jesus führen, damit sie bei ihm das erleben, was du und ich bereits erlebt haben. Gottes unglaubliche Liebe und seine Gnade, seine Hilfe und seinen Trost. In unseren Bemühungen, andere Menschen zu Jesus zu bringen, in diesen Bemühungen sollten wir uns klar machen, dass es nicht darum geht, irgendwie Recht zu haben oder uns selbst irgendwie in den Mittelpunkt zu stellen. Es geht vielmehr darum, dass Menschen gerettet werden und wiederhergestellt werden. Es geht um ihre Beziehung zu Gott und sie in die Erlösung zu bringen und in die Veränderung des Heiligen Geistes. Und diese Punkte klingen erstmal so einfach, oder? Ich muss suchen, dann erzähle ich jemanden, dann bringe ich mit. Aber wie wir aus der Praxis wissen, ist das oft nicht so leicht, wie wir uns das wünschen würden. Wir würden uns auch wünschen, dass wenn wir unserem Petrus erzählen, was wir mit Jesus erleben, dass er dann einfach direkt selber mitkommen will. Und deswegen, lasst uns mal Gedanken machen, was könnten denn wichtige Punkte sein, die es auch noch zu beachten gibt, wenn wir Menschen diese Botschaft erzählen wollen. Der erste Punkt, den ich mir überlegt habe, war, dass es extrem wichtig ist, dass wir ein echtes Interesse für unsere Mitmenschen haben, die uns umgeben. Das ist schon etwas angeklungen, aber wenn ich Menschen für Christus gewinnen will, dann muss ich mich für sie auch wirklich interessieren. Und als ich das erste Mal von jemand anderem diesen Punkt gehört habe, dachte ich, irgendwie, das ist doch klar. Das ist so ein offensichtlicher Punkt. Natürlich interessiere ich mich doch für die Menschen, deswegen erzähle ich ihnen doch von Jesus. Aber es gibt einen Unterschied zwischen sich für Menschen zu interessieren oder sich dafür zu interessieren, dass sie zum Glauben kommen. Nur weil wir Menschen von Jesus erzählen, heißt es noch nicht automatisch, dass wir uns auch wirklich für sie interessieren. Nehmen wir mal einen Autoverkäufer. Wenn ein Autoverkäufer dich anquatscht und ganz nett zu dir ist und dich nach deiner Familie fragt und nach deinen Hobbys und versucht, so eine Beziehung zu dir aufzubauen, dann liegt das nicht daran, dass er wirklich Interesse an dir hat. Er hat ein Produkt, was er dir verkaufen will und hofft durch diese tiefere Beziehungsebene, dass du ihm mehr vertraust und ihm dieses Auto abkaufst. Und die meisten Menschen merken, wenn sie so einem Autoverkäufer begegnen, dass er sie eigentlich nur um den Finger wickeln will, und jeder mit normalem Verstand wird da mit gewisser Vorsicht walten. Aber manchmal gehen wir mit dem Evangelium genauso um, als hätten wir ein Produkt, das wir einem Menschen verkaufen müssen. Es geht uns nur noch darum, dieses Produkt an den Menschen zu bringen. Und dabei fangen wir an, diesen Menschen zu vergessen. Und wir vergessen, uns wirklich damit zu beschäftigen, was diesen Menschen interessiert, was in diesem Menschen überhaupt vorgeht, wer dieser Mensch ist. Unsere Mitmenschen, sie dürfen nicht zu Missionsobjekten werden, die wir nur dafür missionieren, um irgendwie Gott nachher eine gute Bilanz vorzuweisen zu können und zu sagen, Gott, guck mal hier, den und den und den, den habe ich zum Glauben gebracht. Darum geht es nicht, sondern wie Gott uns Menschen liebt, genauso sollen wir erstmal Menschen einfach nur lieben. Klar wünschen wir uns, dass sie zum Glauben kommen. Aber ich glaube, es ist wichtig, erstmal zu zeigen, hey, du bist mir wichtig. Es geht nicht um ein Produkt, was ich zu verkaufen habe, sondern es geht mir um dich. Und Fragen, die da helfen könnten, ist einmal die Frage, wer bist du? Es geht darum, sich für sein Gegenüber zu interessieren, um ihn besser kennenzulernen. Es geht darum, rauszufinden, wie dein Gegenüber tickt und was ihn gerade beschäftigt, beruflich oder privat, welchen Herausforderungen er momentan begegnet und wie du ihm erstmal einfach ein Freund sein kannst, wie du ihn einfach lieben kannst. Und zweitens geht es um die Frage zu deinem Gegenüber, wo bist du? Es geht darum zu verstehen, wo dein Gegenüber überhaupt geistlich steht. Welche Erfahrungen hat er mit Religion, Kirche und Glauben gemacht? Wie wurde er geprägt? Wo befindet er sich in seiner geistlichen Reife momentan, auf seiner geistlichen Reise? Und das alles gibt uns Klarheit, was der nächste Schritt überhaupt sein könnte. Es geht also darum, dein Gegenüber kennenzulernen und ihn lieben zu lernen. Eine tiefe und echte Beziehung zu bauen. Ich glaube, dass gerade in unserer deutschen Gesellschaft, in der wir uns hinter dicken, kalten Steinmauern in unseren Häusern verstecken und eben nicht so offen für Neues sind, es extrem wichtig ist, dass wir erst zu unseren Mitmenschen eine Beziehung aufbauen. Ich vergleiche das immer gern mit einer Brücke. Wenn wir Menschen begegnen und eine Beziehung anfangen zu bauen, bauen wir eine Brücke zu unserem Gegenüber. Und am Anfang ist diese Brücke sehr, sehr wackelig. Es ist so eine Hängebrücke, auf der man hin und her schaukelt. Und man muss am Anfang echt vorsichtig sein, was man Menschen sagt, gerade wenn man sie noch nicht so gut kennt, damit eben nicht diese Brücke reißt und die Beziehung kaputt geht. Und wenn du direkt irgendwelche schweren Wahrheiten über diese Hängebrücke bringen willst, die werden nie ankommen bei dem Menschen. Stattdessen nimm dir Zeit, eine feste Eisenbrücke zu bauen, wo irgendwann ein Zug mit diesen schweren Wahrheiten, die du dieser Person mitteilen möchtest, auch standhalten kann und die auch wirklich bei der Person ankommen und sie nicht das Gefühl hat, du willst irgendwas ihr verkaufen. Ein weiterer wichtiger Punkt, glaube ich, ist Authentizität. Authentizität ist von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, Menschen für Christus zu gewinnen und ihnen die Wahrheit des Evangeliums nahezubringen. Durch Authentizität zeigen wir den Menschen, dass unser Glaube nicht nur leeres Gerede, sondern eine tief in uns verwurzelte Überzeugung ist. Denn wovon ich von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit ganzer Seele überzeugt bin, das prägt auch mein Handeln. Und wenn mein Handeln nicht das widerspiegelt, was ich rede, glaubt mir kein Mensch. Und ganz ehrlich, manchmal frage ich mich, warum es uns und auch mir oft so schwer fällt, anderen Menschen überhaupt ganz ehrlich zu erzählen, was ich mit Jesus alles in meinem Alltag erlebe. Stell dir vor, du kommst irgendwie aus einem Urlaub und triffst am nächsten Tag deinen Freund. Was ist das Erste, was du machen wirst? Du wirst deinem Freund von deinem wundervollen Urlaub erzählen, den du erlebt hast. Und wenn er dir in die Augen und in deine Mimik schaut, da wird er sofort die Freude ablesen über das, was du ihm erzählst. Aber warum sehen viele Menschen nicht die Freude, wenn wir von dem erzählen, was wir mit Jesus erlebt haben? Warum ist unsere Erzählung von Jesus oft nicht so von Begeisterung geprägt? Haben wir vielleicht vergessen, was wir alles in Gott haben? Ist es vielleicht schon irgendwie zu einer Selbstverständlichkeit geworden, dass wir mit Gott leben? Fehlt es uns vielleicht an Überzeugung? Wenn du nicht überzeugt bist, dann bist du nicht authentisch. Und wenn du nicht authentisch bist, dann bist du unglaubwürdig. Dostojewski sagte einmal, ein einziges Wort, gesprochen mit Überzeugung, in voller Aufrichtigkeit und ohne zu schwanken, während man Auge in Auge einander gegenübersteht, sagt bei weitem mehr als einige Dutzend Bogen beschriebenes Papier. Wenn du nicht authentisch bist, dann solltest du erstmal noch nicht zu den Menschen gehen, sondern dann rate ich dir, geh selber erstmal nochmal zu Jesus. Verbringe Zeit mit ihm. Es geht nicht darum, sich selbst irgendwie aufzuraffen, nein. Du musst wieder erinnert werden an was du alles in Jesus hast. Mache stille Zeit, lies die Bibel, bete, suche geistliche Gemeinschaft, singe Gott Lieder. Tank erstmal bei Gott auf und erinnere dich an alles, was er dir Gutes getan hat. Wie in Psalm 103, David zu sich selbst predigt, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Erst wenn wir selber voll gefüllt sind mit Jesus und überzeugt sind davon, können wir auch an andere das Wasser des Geistes ausgießen. Und als drittes glaube ich, dass wir Geduld mitbringen müssen und bereit sein müssten, uns zu investieren. Ganz selten wird man wahrscheinlich erleben, dass jemand, den man beim ersten Mal einlädt, dass er sofort mitkommt. Die meisten Menschen brauchen einen längeren Weg, einen Glaubensweg ist oft ein Prozess. Und deswegen ist es wichtig, dass wir geduldig sind und Menschen nicht irgendwie Druck machen. Sie werden nicht schneller zu Jesus kommen, wenn du ihnen Druck machst, sondern indem wir ihnen eben Zeit geben, indem wir auf ihre Zweifel und Herausforderungen eingehen, geben wir ihnen Raum, Gott näher zu kommen. Und ja, das kostet Kraft und das kostet Zeit. aber ich bin überzeugt, dass es das wert ist. Lasst uns wirklich geduldig mit unseren Mitmenschen sein und uns in sie in Ruhe nach und nach investieren. Bereit sein, ihre Fragen zu beantworten, sie zu ermutigen und einfach erstmal ihnen zu dienen. Wie ich sagte vorhin, sie zu lieben. Und ich glaube, es wäre jetzt super interessant, wenn wir jetzt eine Runde machen würden und jeder erzählt vielleicht von seinen Punkten, die er gemerkt hat, die für ihn wichtig geworden sind in der Evangelisation. Aber das würde den Rahmen hier sprengen. Deswegen möchte ich jetzt einfach mal zum Schluss kommen. Wir können das gleich wirklich machen. Eine Frage, die ihr gleich in die Gesprächsrunden miteinander mit reinnehmen könnt, könnt eurem Gegenüber vielleicht wirklich fragen, hey, was hast du für Erfahrungen in der Evangelisation gemacht? Was ist dir wichtig geworden, wie man Menschen zum Glauben führt? Und ich bin überzeugt, dass wir gleich, wenn wir diese Fragen stellen, wirklich interessante Gespräche haben können und voneinander noch viel lernen können. Zusammenfassend kann man sagen, dass es im Endeffekt eigentlich nur darum geht, Menschen zu Jesus zu bringen. Nicht sie zu überzeugen oder sonst irgendwas, sondern sie müssen selber Jesus kennenlernen. Und wenn wir mit unserer wichtigen Nachricht nicht scheitern wollen, wie die Experten an Tschernobyl, dann sollten wir, wie Andreas, durch echte Beziehungen zu unseren Menschen, Mitmenschen reden. Klar kann Gott auch Wunder tun und anders Menschen berufen, auch durch unsere Unfähigkeit, manchmal Beziehungen zu knüpfen. Trotzdem dürfen wir uns versuchen anzustrengen. Ich möchte noch zum Schluss darauf hinweisen, im Oktober gibt es eine Evangelisation von der Billy Graham Association in Essen. Und da, von denen sind auch diese Einladungskarten und das hat auch mit dem Ich bin Andreas Sonntag zu tun. Und wie ihr hier hinten seht, laden sie zu 4 Schritten ein, die man tun kann, um einen Menschen in den nächsten Monaten zu Jesus zu bringen. Zuerst überlegt ihr euch und tragt hier unten ein, eine Person, für die ihr ganz besonders beten wollt, zu der ihr eben diese Beziehung aufbauen wollt und die ihr mitbringen wollt zur nächsten Evangelisation. Und ganz ehrlich, also im Oktober ist zwar die Evangelisation von der Billy Graham Association, aber im November haben wir auch unsere Evangelisation. Das heißt, selbst wenn ihr nicht nach Essen fahren wollt, dürft ihr diese Karte auch benutzen, um für November zu beten. Und wirklich, dass ihr euch Zeit nehmt, in den nächsten Monaten für eine ganz bestimmte Person zu beten. Sich ab und zu mal auf einen Kaffee oder irgendwas anderes zu treffen. Für diese Person da zu sein und zu beten, dass Gott Möglichkeit schenkt, diese Person mitzubringen zu ihm, dass sie auch Jesus kennenlernt. Wir werden gleich 3 Minuten Stille haben, wo jeder ganz allein für sich, ihr könnt auf den Plätzen sitzen bleiben, kurz nachdenken kann, welche Person ihm im Kopf einfällt und dann auch direkt für diese Person zu beten. Und falls ihr in diesen 3 Minuten noch ein bisschen Zeit übrig habt, wären wir als Jugend auch sehr dankbar. Wir haben heute Abend haben wir einen Open-Air-Gottesdienst, auch eine evangelistische Veranstaltung, wo sehr viele auch Nichtchristen sich schon angemeldet haben. Wenn ihr dafür auch noch betet, für diesen Gottesdienst, das wäre echt wundervoll, da wären wir sehr, sehr dankbar dafür. Lasst uns nun eine kurze Zeit der Stille haben und dann geht es weiter.